Es war mal ein großer Hoffnungsträger
Barentes.
Nicaragua und jetzt haben wir eine brutale Diktatur. Das ist das Thema des Abends. Wie konnte es dazu kommen und was sind die Ausblicke? Wir werden mal mit der jetzigen Situation anfangen. Im April 18 kam es zu einem Volksaufstand, einem sehr spontanen Aufstand, den niemand mit gerechnet hat, auch das
Soll ich
Regime.
aufstehen?
In den ersten 5 Tagen gab es schon 60 Tote. Es gingen immer mehr Menschen auf die Straße. Es gab in der Zeit April, Mai und Juni die größten Demonstrationen in der Geschichte Nicaraguas, teilweise bis zu 500.000 Menschen. Ab Juni beginnt dann der Rollback der Regierung. Bis dahin war wirklich, hatte das Volk das Land in der Hand und die Straße und auch die Hauptstadt bis auf ein paar Punkte. Aber dann begann der Rollback und hat systematisch das ganze Land geräumt. Also das ganze Land war voller Barrikaden, die Straßen systematisch geräumt. Und haben noch angekündigt, wer sich in den Weg stellt, wird erschossen. Ne? Bei den ersten Barrikaden haben sich noch Leute in den Weg gestellt, die waren dann tot. Und danach haben sich dann keine mehr in den Weg gestellt. Ab September wurden dann Demos verboten und begann die Verhaftungswelle und die politische Migration, die bis heute anhält. Im Dezember wurden dann die ersten 10, so die emblematischsten Nichtregierungsorganisationen verboten. Und bis dahin gab es mehr als 378 Tote, Ermordete, keine Toten, Ermordete. 2019 war, ja, es gab Dialogprozesse und so weiter, aber es war vor allen Dingen ein Organisationsprozess der Opposition, weil der Aufstand war vollkommen spontan gewesen, was in dem Moment seine Stärke war. Alle haben mitgemacht, es gab keine Chefs, es gab keine Parteifarben. Jeder hat was dazu beigetragen. Das war seine Stärke. Aber die Spontanität und die fehlende Organisation war dann natürlich ab Juni, Juli seine Schwäche. Wo das Regime zurückgeschlagen hat, dann gab es dann keine Kraft, die dem was hätte entgegensetzen können oder eine Machtfrage hätte stellen können. Es war bis Ende Mai, Anfang Juni, stand es wirklich da, dass man die Machtfreiheit stellen kann, aber es gab keine organisierte Kraft. 2019 war dann ein Prozess, es sind zwei größere Gruppierungen entstanden, die eng zusammengearbeitet haben. 20 sind vor allen Dingen immer Verfolgung, immer mehr, aber ich nenne jetzt nochmal ganz grundlegende Dinge, die da passiert sind, sind vor allen Dingen 4 Gesetze gemacht worden, die die Repression noch verschärft haben. Das war ein Gesetz zur nationalen Souveränität. Russland hat was Ähnliches gemacht. Wer also schlecht über die Regierung redet oder für Sanktionen ist, der droht also bis 15 Jahre Gefängnis, ne? Und 8 bis 15 Jahre. Das heißt, jede kritische Äußerung wird als Angriff auf die nationale Souveränität betrachtet. Dann Gesetz gegen elektronische Delikte, was eigentlich was Gutes ist, ne? Also kein Cybermobbing und sowas, ne? Aber da wird es für was anders verwendet. Wer sich kritisch äußert auf Facebook oder Twitter oder sowas, das wird von der Regierung gescannt und die Leute, wenn es Staatsangestellte sind, die sind einen Tag später, sind die entlassen. Andere Leute werden verhaftet und werden eingeknastet. Die haben ein System, wo die auch international scannen, auch in Deutschland, in anderen Ländern, was auf Facebook, wenn da nur einer ein Like macht, das kann genug sein. Ne? Dass man verhaftet wird, dass man entlassen wird oder dass man sogar in den Knast kommt. Dann Gesetz zu ausländischen Agenten, da hat man die Kontrolle. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen aufführen. Man hat die Kontrolle über Nichtregierungsorganisationen verschärft und praktisch so viele Mechanismen geschaffen, legale Mechanismen geschaffen, die einem das Leben fast unmöglich machen. Und viele haben auch aufgegeben. Ne? Viele haben aufgegeben Einfach weil sie es nicht mitmachen wollten. Verlängerung der U-Haft auf 90 Tage. Es gab das wie auch hier 48 Stunden und dann mal eben stolze 90 Tage. Ne? Und wenn das nicht ausreicht, dann macht man eben mehr. Ne? Das wird heute eingesetzt gegen die Oppositionsbewegung. 21 im November waren Wahlen, Präsidentschaftswahlen. Da gab es eine neue Verhaftungswelle, weil da ging wieder die Opposition los gegen die Wahlen, Wahlboykott und so weiter. In dem Zuge wurden 6 Präsidentschaftskandidatinnen verhaftet von den verschiedensten Oppositionsgruppen oder Leute, die Illusion hatten, man könnte daran teilnehmen. Aber die Illusion wurde ihnen sehr schnell genommen. Noch 3 Oppositionsparteien, also die, die noch, naja, halb mitgemacht haben und halb sich mal kritisch geäußert haben, wurden auch verboten. Dann waren am 7. November Wahlen. Ihr könnt euch vorstellen, dass nach einem ganz harten Wahlkampf Ortega wieder mit 78% gewonnen hat, bei einer ganz hohen Wahlbeteiligung. Aber alle unabhängigen Wahlbeobachterinnen waren überein, dass es maximal 20% Wahlbeteiligung gab.
Ist ja gerade die Übertragung Lateinamerika-Woche.
Er hat dann noch 2, 3 Parteien, die noch mitgemacht haben, das Spiel, die müssen natürlich dann auch ein bisschen was vom Fressnapf abkriegen, weil umsonst machen die das ja nicht. Dann haben die noch, der eine hat 4% bekommen, der andere 3%. Dann kriegen halt die Chefs, kriegen Abgeordnetenposten und sind gut raus. Ne? Und
darum geht es ja. Kurz darauf hat Renatus.
Die Wahlen sind dann international nicht anerkannt worden, weder von der EU noch von der Bundesregierung noch von den USA noch von den Vereinten Nationen. Ne? Niemand hat die anerkannt, außer eben den Alliierten. Ne? Also ich kann die ersten Namen nennen, die anderen könnt ihr dann raten: China, Russland, Nordkorea. Iran, er
spricht über Nicaragua Syrien, und Diktatur. Kuba. Aber es ist kein. Ja. Aber es ist ein Deutscher.
Riesenverhaftungswellen und 22 wurde das noch extremer. Ne? Es gibt zurzeit immer noch etwa 210, 220, das variiert, politische Gefangene. Es wurde ein spezielles Gefängnis gebaut und es wird gefoltert. Und es wird, was international genannt wird, weiße Folter. Das ist eine saubere Folter. Ne? Also da kriegt man keine Fingernägel mehr gezogen, keine Elektroschocks, sondern das geht eben über das 24 Stunden das Licht an, ist, dass immer Geräuschkulisse da ist, dass man nicht sprechen darf, dass man keinen Besuch hat, Besuchsregelungen. Alle 80, 90 Tage darf man eine Person aus der Familie besuchen. Und wenn die es sich mal anders überlegen, dann eben nicht. Ne? Und internationale Expertinnen sagen, dass die weiße Folter in Nicaragua einer der brutalsten ist, die es weltweit angewandt werden. Im Februar ist Hugo Torres ist ermordet worden im Gefängnis. Hugo Torres ist ein legendärer Guerillaführer, der war bei den 2 großen Befreiungsaktionen der Frente dabei, unter anderem auch, der hat 1978 in einer Befreiungsaktion den jetzigen Diktator Daniel Ortega befreit aus dem Knast. Und er wurde dann selbst im Juni 21 in den Knast gesetzt und ist im Februar im Knast gestorben. Der ist ein alter Mann gewesen, krank, hat keine medizinische Betreuung bekommen, ist Teil der weißen Folter. Und als er dann im Sterben war, ist er ins Gefängniskrankenhaus transportiert worden, ist dann gestorben. Das droht jetzt noch mehreren Leuten. Die bekannte Dora Maria Tejes ist im sehr kritischen Zustand und einige andere führende Persönlichkeiten der Oppositionsbewegung auch. Mittlerweile sind etwa 200.000 Oppositionelle im Exil, politische Exilierte. Der größte Teil in Costa Rica zwischen 130.000 und 140.000. Dann in den USA und dann verteilte sich Spanien. Auch in Deutschland gibt es ungefähr 300. 200 bis 300, ne, über das ganze Land. Es wurden allein 22 über 2000 Nichtregierungsorganisationen verboten. Insgesamt seit 2018, seit dem Dezember 2018, über 3600 Nichtregierungsorganisationen verboten. Wir haben zurzeit die größte Migrationswelle in der Geschichte Nicaraguas. Die Schätzungen gehen dahin, dass in den letzten 4 Jahren seit dem Aufstand rund 10% der Bevölkerung das Land verlassen haben. Zwischen den 200.000 politischen Exilierten und die anderen, die gehen, das Land wird leer. Die Leute gehen. Das sind keine ökonomischen Gründe. In der Regel ist das eher Hoffnungslosigkeit, keine Perspektive mehr sehen, einfach die Schnauze voll haben. Ich habe selbst einige Leute kennengelernt, da hatte niemand, die hatten alle einen festen Job und haben mittelmäßig verdient für Nicaragua. Aber die hatten einfach die Schnauze voll, die wollen das nicht mehr mitmachen und gehen. Das heißt, das Land hat fast 10% seiner Bevölkerung in 4 Jahren verloren. Und das ist wieder bei der Migration immer so ist, das sind nicht die Allerärmsten und nicht die Ungebildetsten, sondern es teilweise sind das auch Fachkräfte. Das heißt also, auch für die Zukunft Nicaraguas wird das fürchterlich sein. Ne? Qualifizierte Arbeitskräfte fehlen. Aber wie gesagt, größte Migrationswelle in der Geschichte. Es gab da noch Angriffe auf die katholische Kirche. Eins der oppositionellsten Bischöfe, der von Matagalpa, wurde zuerst festgesetzt. Dann hat er immer noch weitergemacht. Dann wurde er festgenommen. Jetzt sitzt er im Knast und ist verurteilt. Eben auch, weil er gegen die nationale Souveränität verstoßen hat und so weiter. Da wird jeder Müll erfunden. Drogenhandel, Waffengeschäfte und so weiter. Das ist das Übliche. Und wenn die Justiz halt fest in der Hand der Diktatur ist, können die machen, was sie wollen. Es gibt da niemanden, der was dagegen sagen könnte. Ne? Ist die Frage, das ist der Ist-Zustand. Weil es die Frage, wie konnte es dazu kommen? Ne? Ich will es ganz kurz ein bisschen einen Abriss machen. Die 79 bis 90, die 10 Jahre der sandinistischen Revolution. Auch da gab es Elemente meiner Ansicht nach, und einige Analysten teilen das auch, wo schon Elemente sich entwickelt haben, die autoritäre Regime, nicht unbedingt Diktaturen, die wir jetzt haben, aber zumindest autoritäre Regime begünstigen. Die FSLN wurde sehr schnell Staatspartei. Schon nach praktisch 1,5 Jahren waren sie die einzigsten an der Regierung und waren Staatspartei nach Ostblock-Muster, einem Einparteiensystem. Das impliziert schwache Institutionen, weil die Partei reguliert alles und mischt sich auch in die Institutionen ein. Letztlich sind immer die politischen Entscheidungen immer über den Sachkompetenzen. In jedem Ministerium, in jedem Büro. Gerechtigkeitshalber sollte man natürlich auch sehen, 79, auf welche Modelle konnten die Leute, die aus dem Guerillakrieg plötzlich an die Regierung kamen, auf welche Modelle konnten die zurückgreifen? Sowjetunion, Stalinismus, Kuba hat auch davon sehr viel abgeguckt, bisschen tropikalisiert. Wo gab es andere Modelle? Das heißt, das muss man auch dabei sehen, ne? Die Zeit, auf welche Modelle konnte man zurückgreifen, ne? Und obwohl einige schon von den studentischen Bewegungen der 70er Jahre beeinflusst waren, war aber trotzdem sehr schnell die Ostblock-Modelle schon sehr vorherrschend, auch schon deshalb, weil dadurch, dass die USA Nicaragua blockiert haben und die Europäische Union, zumindest Deutschland auch, sind sie auch in die Arme gedrückt worden. Ne? Und von daher kam die Hilfe und da sind sie ausgebildet worden. Die sind nicht in West-Berlin ausgebildet worden, sondern in Ost-Berlin. Ne? und in Moskau und in der Sowjetunion, in Bulgarien, in der Tschechoslowakei. Ne, und haben dann entsprechende Modelle auch gelernt. Schwache Institutionen, das bedeutet auch Polizei, Armee und die Justiz waren im Dienste der Partei. Das waren, gerade Polizei und Armee waren Parteiorgane und keine Organe der Bevölkerung oder des Staates. Der Kontrakrieg ab 1973 hat natürlich Zentralisierungstendenzen und noch rigidere, vertikalisierte Politikstrukturen noch gefördert. Durch klar, ein Land im Krieg werden Strukturen undemokratischer. Das ist fast unmöglich, es anders zu machen. Das sind schon in den 80er Jahren, Tendenzen, die in autoritäre Politik und autoritäre Staatsführung auch gefördert haben. Ne? Das geht dann weiter ab 90 mit den sogenannten liberalen Regierungen, neoliberalen Regierungen, obwohl das meiner Ansicht nach fälschlich ist, weil die jetzige sandinistischen Regierungen danach waren genauso neoliberal wie die davor. Die unterscheiden sich in ziemlich nichts von den Programmen. Die haben vielleicht ein paar nicht nachhaltige Sozialprogramme mehr, die aber eher auf Klientelkauf ausgesetzt sind als auf nachhaltige soziale Verbesserungen derjenigen, die das benötigen, der armen Mehrheiten. Ganz entscheidend in diesen Jahren war ein Pakt zwischen Daniel Ortega und dem liberalen Präsidenten, der 1996 an die Regierung kam, Arnoldo Alemán. Sehr korrupter Typ. Die sind einen Pakt eingegangen. Und ich glaube, das ist ein zentrales Element, um die Diktatur heute zu erklären. Ich und viele andere glauben, dass ohne diesen Pakt wäre es viel schwieriger gewesen, zu dem zu kommen, wo wir heute sind. Der Pakt war eine Immunität für Arnoldo Alemán. Der hatte damals schon einen riesen Korruptionsskandal am Hals. Der war vorher Bürgermeister von der Hauptstadt Managua gewesen, Riesenkorruption am Hals. Dann Ortega hat ihm Straffreiheit, gut, er hat das so ein Spiel gemacht. Er hatte schon damals, die Frente hatte die Justiz in der Hand, die haben den in den Knast gesetzt, dann wieder rausgeholt, Knast gesetzt. Machst du nicht, was ich will, kommst du wieder in den Knast. Machst du, was ich will, kommst du wieder raus. War so ein Spielchen. Der oberste Wahlrat kam immer mehr in die Hände der Frente, die Justiz ebenfalls. Und mit Hilfe des Paktes, im Gegensatz zu der Immunität von Arnoldo Alemán, wurde das Wahlgesetz dreimal verändert. Bisher galt, man braucht, um beim ersten Wahlgang gewählt zu werden, 50% plus 1. Dann hat man das zuerst auf 45 runtergesetzt, dann auf 40. Und da hat es immer noch nicht geklappt. Da hat man es eben immer nachjustiert, bis es klappt. Ne? Dann hat man gesagt, okay, 35%, wenn der nachfolgende Kandidatin mindestens 5% Abstand hat. Gut. Und wie es dann auch gekommen ist bei den Wahlen 2006, ist dann das genau eingetreten. Ortega hatte 37,98% auf Basis von 90% der ausgezählten Stimmen. Das ist anerkannt worden. Bis heute gibt es kein Wahlergebnis von 100%. Das hat aber auch die EU und die Bundesrepublik und die USA anerkannt. Das heißt, die tragen auch da eine Mitverantwortung. Es gibt böse Stimmen, gibt es ja immer, ne? Wir müssen an einem rumnörgeln, die sagen, bei diesen 10%, die nie ausgezählt wurden oder die nie veröffentlicht wurden, waren eben genau so viele von diesen zweiten liberalen Kandidaten, dass die 5% nicht eingehalten worden wären, sagen die bösen Stimmen. Gut, was auch wichtig war, Die haben 2005, 2006 einen Pakt mit der katholischen Kirche, zumindest mit der Hierarchie, um den damaligen Kardinal Obando y Bravo gemacht. Der hat bis dahin immer im Wahlkampf dazwischen gefunkt und das hat der Frente sehr viele Stimmen gekostet. Und dann haben die gesagt, das passiert nicht nochmal. Und dann haben sie den einfach gekauft. Ne? Wie haben sie ihn gekauft? Der wollte schon immer das Abtreibungsgesetz vollkommen abschaffen. Es gibt ja noch 5 Länder, wo es abgeschafft ist. Das ist Malta, Polen, El Salvador. Es gibt 5 Länder auf der Welt. Ja, USA sind jetzt auf einem guten Weg dahin. Ne? Und dann hat er gesagt, okay, wenn ihr zustimmt, dann können wir drüber reden. Dann hat er auch noch, der älteste Sohn des Kardinals, der war in einen Korruptionsskandal verwickelt. Und das war schon vor Gericht. Und die Verhandlung war auch, du musst meinem Sohn jetzt hier, der muss da Straffreiheit kriegen, dann können wir drüber reden. Der Prozess war innerhalb von 2-3 Tagen, ist nicht mehr drüber geredet worden. Die Frente, auch alle Frente-Frauen, haben für die komplette Abschaffung des Rechts auf Abtreibung gestimmt. Viele, die allerfeigsten von den Frente-Frauen, die waren zufällig nicht da. Die hatten was ganz Wichtiges anders zu tun. Und sagt, ja, ich war nicht dabei, ich war das nicht. Ne? Es waren nur 5 Leute, die dagegen gestimmt haben. Es waren alles Männer. Das waren die 3 von der sandinistischen Oppositionspartei MAS, was heute UNAMOS ist, und 2 Liberale, ganz aufrechte Männer. Ja, und dann hat der Kardinal sein Wort gehalten und die katholische Hierarchie, der Kardinal hat damit Ortega Wahlkampf gemacht. Der war überall bei den Auftritten dabei, im Fernsehen, hat alles mit eingewiehen und hat dafür gesagt, ja, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Ne? Gut, wir haben gesehen, auf Basis von 90% der Stimmen hat er 37,98% bekommen und hat dann in der Regierungszeit wieder angetreten, ab 2007 bis heute. Die haben dann sehr schnell den Staat weiter umgebaut, immerhin zu einer Diktatur. Die haben sehr schnell Schluss gemacht mit munizipaler Autonomie, haben vollkommen zentralisiert, haben die bestehenden Bürgerräte innerhalb von 2 Jahren abgeschafft, haben Bürgerbeteiligungen, Strukturen, die es gab, abgeschafft, haben an die Stelle sandinistische Basiskomitees gesetzt, die einzig autorisiert waren, im Namen der Bevölkerung zu sprechen. Alle Proteste wurden niedergeschlagen, Frauenbewegung, Studentenbewegung, Umweltbewegung gegen Minenabbau über Tage von Goldabbau gab es Proteste und der größte Protest war die Antikanalbewegung der Bäuerinnen. Die wurden alle, gut, die von den Bäuerinnen, die Antikanalbewegung, die haben sie draufgeschlagen, aber sie haben sie nicht niedergeschlagen. Ne? Verfassungsänderungen, jetzt war man ja schon mal gewählt. Jetzt musste man noch die unbegrenzte Wiederwahl des Präsidenten. Es gab auch ein Gesetz, das sagte, man darf nur einmal wiedergewählt werden. Und das wurde dann umgeändert, dass man unbegrenzt wiedergewählt werden darf. Das waren dann alles Schritte hin zu dem, was wir heute haben, eine astreine Diktatur. Die Medien sind immer viel auch mit den Geldern von aus Venezuela alle aufgekauft worden, die bis 2018 nicht aufgekauft waren, sind mittlerweile alle verboten. Ne? Es gibt keine Printpresse mehr in Nicaragua. Es gibt nur noch die Presse, die man haben kann, die ist über YouTube aus dem Ausland Exil. Ne? Radiostationen, alles verboten. Oder aufgekauft eben zum größten Teil mit Geldern aus Venezuela. Das machen dann die Söhne und Töchter der Familie. Das Unternehmertum war auch wichtig. Die haben mit Ortega einen Pakt gemacht und die haben gut gelebt unter Ortega bis 2018 und die sind mitverantwortlich dafür, dass der Ortega das alles machen konnte, weil sie ihm alles mitgetragen haben und dabei gut verdient haben. Nichts geht ohne Parteibuch. Das hat sich immer mehr durchgesetzt. Man kriegt heute selbst in der Gemeindeverwaltung eine Putzstelle. Wenn man da nicht die Unterschrift vom politischen Sekretär hat, kriegt man die Putzstelle nicht. Ne? Ein Gärtner oder irgendwas, eine Hilfsstelle, kriegt man nicht. Ne? Wahlbetrüge immer offensichtlicher. 2008 waren Kommunalwahlen. 11, 16, 21, 21 haben wir eben schon gesagt, 20% Wahlbeteiligung. 11, 16 wurden auch starke Wahlbetrüge gemacht. 16 hat die Bevölkerung auch schon nur noch zu etwa 40% an den Wahlen teilgenommen. War also auch ein passiver Protest. Und eben, es gibt keine Gewaltenteilung mehr, was so das klassische Merkmal von einer Diktatur ist. Justiz, oberster Wahlrat, das ist anders wie in Deutschland, wenn Wahlen organisiert werden. Die haben einen Riesenapparat, der das ganze Jahr über funktioniert mit hohen Funktionären. Deshalb kostet eine Wählerstimme in Nicaragua ungefähr das Zehnfache wie in Deutschland. Ne? Weil dieser Apparat erhalten werden muss. Der oberste Wahlrat war alles schon in Händen der Partei. Ja, und aber auch der, was in Deutschland der Rechnungshof ist, war in Händen der Partei. Polizei, Armee in Händen der Partei. Das Einzige, was noch nicht 100% in Händen der Partei war, war das Parlament. Und bei den 2016er Wahlen haben sie das auch, haben sie die einzigste halbwegs existierende Oppositionspartei haben sie vorher verboten. Das heißt also, ab 2016 kann man auch sagen, gab es keinerlei Gewaltenteilung mehr. So, das ist also so eine Entwicklung hin zu einer Diktatur, wo in den verschiedenen Phasen viele Leute zugelassen haben, dass es dazu gekommen ist, auch international, auch die Bundesregierung, die Vereinten Nationen, die EU, die da alle mitgemacht haben bis zum gewissen Zeitpunkt. Das sollte man nie vergessen. Ja, wir hatten eben schon gesagt, die Opposition ist zum größten Teil im Ausland. Mittlerweile kann man in Nicaragua überhaupt sich nicht mehr ausdrücken. Keiner, auch seit 2 Jahren schon nicht mehr, keiner traut dem anderen mehr. Es ist ein ungeheures Spitzelsystem. Es ist Angst. Ne? Kann ich dem noch vertrauen? Sagt er das weiter? Oder ist ja immer so. Ne? Ich sage dir es im Vertrauen. Naja, und eine Woche später zu meiner besten Freundin. Ich sage dir es im Vertrauen. Und ihr wisst, wie es dann geht. Ne? Dann, das sind die offenen Geheimnisse. Ne? Das heißt also, du hast gesagt eben, wie ihr die Veranstaltung genannt habt, ein totes Klima im Land. Ne? Und wie gesagt, viele Leute hauen ab. Ne? Also eine sehr, sehr traurige Stimmung im Land. Die Bevölkerung lebt in Angst, Hoffnungslosigkeit. Und die Opposition, die noch im Land ist, oder die Nichtregierungsorganisationen, die verboten wurden, die arbeiten noch ganz vermindert, verdeckt, teilweise im Untergrund weiter, aber halt sehr, sehr verdeckt. Und ich bin mit einigen, mit denen ich gearbeitet habe, im Kontakt, die sind alle verboten. Aber es ist schwer und die Polizei macht ihnen das Leben auch. Ein Beispiel, Freitag habe ich mit einer Gruppe geredet aus Chinandega, die sind verboten. Da haben wir aber eine Kooperative aufgebaut, eine große Frauenkooperative. Und darüber arbeiten die noch verdeckt weiter. Da kommt die Polizei jetzt in die Frauenkooperative und sagt, wenn ihr mit irgendeiner NGO noch zusammenarbeitet, dann werdet ihr auch verboten. Da kommt ihr alle ins Gefängnis. Und die Frauen kriegen total Angst. Ne? Und wissen nicht, was sie machen sollen. Also auch da wird die Arbeit zunehmend erschwert. Das heißt, im Wesentlichen agiert die Opposition aus dem Ausland, obwohl es ganz wichtige kleine Aktivitäten immer noch im Land gibt. In Deutschland kennen wir das, ne? Und das gibt es in Nicaragua auch, die heißen da Sapos und Kröten, ne? Opposition, wie gesagt, im Exil, der größte Teil in Costa Rica, und da ist auch, wo sich die meiste Diskussion und Struktur stattfindet. Die sind überall, die reisen ganz viel, ne? Aber man kann vier große Gruppen unterscheiden. Ich will jetzt nicht aufs Einzelne eingehen, die Namen, das kann sich morgen schon geändert haben. Aber es gibt vier größere Gruppen. Einig sind die sich eigentlich nur darüber, dass sie sagen, die Transformation, da muss ein Verzicht auf Gewalt geben. Es muss eine gewaltlose Veränderung werden. Und Ortega, Murillo müssen weg. Es geht nicht mit ihnen, sondern es geht nur ohne sie. Aber es gibt Unterschiede darin, Bedingungen, man kommt nicht dran vorbei. Die anderen sagen, nein, das machen wir nur am Ende, wenn wir wirklich so viel Kraft haben, dass es nur darum geht, dass ins Exil gehen, wie man das organisiert. Macht es das Rote Kreuz, macht es die Menschenrechtsorganisation der Vereinten Nationen oder wer organisiert das Exil für die, aber mehr auch nicht. Ne? Dann demokratische Wahlen. Einige glauben, dass man das immer noch auf die Fahnen schreiben könnte. Die Mehrheit glaubt, dass das zurzeit keine Perspektive hat, dass es aber letztlich demokratische Wahlen unter internationaler Beobachtung geben muss. Aber der Zeitpunkt ist auch, es gibt ziemliche Unterschiede in der Debatte. Und dann die Rolle der Sanktionen. Ne? Viele befürworten die Sanktionen, andere sagen, naja, vielleicht, wenn wir die Sanktionen aufheben, dann kann man in Dialog mit der Regierung treten. Das ist miteinander verbunden. Wie steht man zum Thema Dialog und zur Rolle der Sanktionen? Das sind also alles, ich will nicht sagen Streitpunkte, aber Debattenpunkte, wo sie sich uneinig sind. Ne? Ein Problem im Hintergrund, fehlendes Vertrauen noch untereinander. Die politische Kultur in Nicaragua, die war immer so, dass man sich, seitdem die Spanier 1821 weggegangen sind, die haben sich immer bekriegt. Es gibt keine demokratische Phase in Nicaragua. Die haben sich immer bekriegt. Das waren Liberale und Konservative. Der eine hat den anderen nicht anerkannt, sein Wahlergebnis nicht anerkannt, hat schnell die Verfassung geändert, hat einen umgebracht und wenn nichts mehr geholfen hat, hat man die Armees gerufen. Ne? Und das ist eine politische Kultur, wo es keine Debattenkultur gibt, keine Anerkennung von Differenzen. Und das ist natürlich ein großes Hindernis und davon ist die Opposition nicht ganz frei. Die Jugendlichen innerhalb der Opposition haben da eine andere Haltung zu. Aber die Opposition wird immer noch leider Gottes sehr stark von Erwachsenen, die in der vergangenen politischen Kultur geformt wurden, geprägt. Und das ist, glaube ich, ein ziemliches Hindernis. Bei der Jugend, da hat sich sehr viel verändert in der Debatte. Die sehen das ganz klar. Und die sagen, einer unserer größten Hindernisse ist unsere eigene politische Kultur. Ne? Also was man auch Caudillismus nennt und sowas. Die Strukturen sind schwach und es gibt kein Gesicht der Opposition. Es gibt keine Figuren, die auftreten könnten als Gesicht der Opposition. Ich will jetzt nicht sagen als die einzigsten Führerinnen oder sowas, aber als ein Gesicht. Die gibt es nicht. Ne? Das ist natürlich... Ist ein Vorteil, weil es viele Gesichter gibt, aber der Nachteil ist auch, es gibt keine Ansprechpartner. Ne? Und die sind natürlich dann auch international schwächer. Ne? Und die Frage auch, was kommt nach dem Ortega-Murillo-System, ne? Oder Regime? Da gibt es sehr vage Vorstellungen nur und die gehen auch auseinander. Also von sehr emanzipatorischen Ansätzen bis hin halt zu wirklich ja, fast weitermachen wie bisher ohne Ortega. Also das sind alles Problemfelder, die das nicht einfacher machen. Das, was mögliche Zukunftsszenarien sind, beeinflusst das natürlich. Es gibt keine einheitlichen Zukunftsszenarien. Außer denen eben, ja, was ich eben gesagt habe, wo man sich einig ist. Die müssen weg, aber was kommt dann? Und das wie? Deshalb, so traurig das klingt, aber wo man am meisten darüber diskutiert ist, dass der Ortega stirbt. Und dann gibt es eine Auseinandersetzung im Regime über die Nachfolge und das schwächt das Regime. Ich habe da meine Zweifel im Augenblick, meine Zweifel, weil die Opposition ist so schwach, sowohl organisatorisch als auch inhaltlich, was ich eben kurz ausgeführt habe, dass die meiner Ansicht nach ein entstehendes Vakuum nicht ausfüllen könnten. Das ist meine Befürchtung. Ich hoffe, ich hätte Unrecht, ne? Aber ist meine Meinung. Vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren schon. Was zurzeit stattfindet, und das ist eine interne Zersetzung, eine Implosion des Systems. Und die ist sehr, sehr, sehr deutlich. Seit letztem Jahr setzen sich hohe Funktionäre ab. Also der erste, das war der UN-Botschafter von Nicaragua, der ist ins Exil gegangen, hat ausgepackt und hat alles erzählt, was da unmöglich ist, dass eine Diktatur ist und. Also alles, was ich ja auch sage, hat der auch gesagt. Dann sind Leute gefolgt, Bürgermeister, Richter, die sich abgesetzt haben ins Ausland. Dann wurden letztes Jahr die Organisation der historischen Kämpfer, der Frente, die wurde aufgelöst. Warum? Das sind Leute, die haben die ganze Drecksarbeit gemacht, die ganzen Jahre. Es waren auch die paramilitärischen Gruppen, die mit die meisten Morde begangen haben 2018. Aber das Regime scheut jede organisatorische Struktur, die sie nicht 100% kontrollieren. Und dann gab es Leute, Sprecher dieser Gruppe, bekannter Chino Enoch wird der genannt, der ist in den Knast gesetzt worden. Einer der historischsten Kämpfer und Figuren der Frente haben sie in den Knast gesetzt. Und das führt natürlich zu Unmut. Ne, dann ist im August letzten Jahres der Bürgermeister von Diriomo wurde tot aufgefunden. Alle sahen Selbstmord, aber man konnte nachweisen, der ist umgebracht worden. Warum? Die Familie war schon im Exil und es war bekannt, er wollte auch ins Exil gehen. Und dann hat man ihm ein Exempel statuiert. Das geht nicht. Und die packen natürlich aus dem Exil. Das ist natürlich dann ihr Ast, den sie haben, damit sie auch Asyl bekommen. Ne? Und um das zu verhindern, mal eben Selbstmord. In den letzten Monaten wurde am obersten Gerichtshof ist der Sprecher, also ein Speichellecker des Regimes, ist über Nacht in den Knast gesetzt worden. Roberto Larios heißt er. Angeblich auch, weil er gegen die nationale Souveränität verstoßen hätte. Irgendwo hat er wohl intern Kritik geübt, war weg im Knast. Sprecher. Dann die Vorsitzende des obersten Gerichtshofes, eine 1000-prozentige Sandinistin, Alba Luz Ramos, ist unter Hausarrest gesetzt worden. Ne? Eine andere, Yelena Perez, auch eine Richterin, Knast. Dahinter wird vermutet, dass das ein interner Streit ist zwischen der Frau des Präsidenten Murillo und Ortega, die versucht, ihre Gruppen, der oberste Gerichtshof war mehr in Händen von Ortega getreuen und die wegzuschaffen und dafür Murillo-Getreue hinzusetzen. So funktioniert das. Das wird vermutet. Jetzt wurden in den letzten Wochen mehrere Polizeichefs in den Knast gesetzt. Unter anderem Adolfo Marenco, das war der Spionagechef der Polizei. Und der hat natürlich, ist aber bekannt geworden, der wollte abhauen. Und der hat natürlich so viel Wissen, das würde das Regime vollkommen ruinieren, wenn der auspacken würde. Also was macht man? Man verhindert, dass der ins Ausland geht. Knast. Und dann sind andere noch andere in den Knast gesetzt worden, hohe Polizeichefs. Ne? Das ist in den letzten Wochen passiert. Schon seit letztem Jahr müssen hohe Staatsangestellte ihre Pässe abgeben, dass sie nicht einfach ins Ausland gehen können. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Also, höchste Beamte müssen ihre Pässe abgeben. Okay. Aber dahinter stecken eben sowohl Machtkampf innerhalb der Diktatorenfamilie als auch eine, ich sag mal, Paranoia. Also so ein extremes Sicherheitsdenken, dass man alle Lücken schließt, wo auch nur irgendwo einer was sagen könnte, auspacken könnte, eine Opposition entstehen könnte, um das zu verhindern. Aber die übertreiben das teilweise, also wie eine Paranoia. Einige von euch kennen vielleicht die stalinistischen Verfolgungen der 30er Jahre. Ne? Da hat er seine getreuesten Leute, mit denen er gestern noch seine engsten Leute war, mit denen er gesoffen hat, den nächsten Tag saßen die im Knast und sind hingerichtet worden, ein paar Tage später. 30er Jahre, Sowjetunion. Und das war zum Teil auch Paranoia. Das war nicht mehr begründet, weil es da wirklich Opposition gab, sondern ja, Paranoia. Und das erkennt man hier auch. Da gibt es sehr viele Parallelen zu den stalinistischen Verfolgungen der 30er Jahre. Ne? Also beides spielt da eine Rolle jetzt bei diesen bei dieser extremen Repression auch innerhalb des Apparates. Aber es gibt auch bei den, ich habe jetzt von den hohen Angestellten gesprochen, also die höchsten praktisch innerhalb des Systems. Es gibt aber Unmenge einfache Angestellte im Staat, bei Gemeindeverwaltungen, im Staatsbetrieb, die einfach anonym sagen, wir wollen nicht mehr, aber wir haben Familien, wir haben Angst, wir haben sonst keine Arbeit, wir wissen nicht, wie lange wir das noch aushalten. Ne? Aber das sind Unmengen von Testimonios, wie sagt man auf Deutsch, Zeugnissen, wo das dargelegt wird. Das heißt also, das ist real. Es gibt eine ungeheuer starke Zersetzung des Apparates und auch in der Partei ist es am Brodeln. Wie sich das weiter auswirken wird, steht noch in den Sternen, aber da ist vor allem seit letztem Jahr ein sehr starker Zersetzungsprozess im Gange. Ne? Also gut, bis hierhin. Ja, 46 Minuten.
Ja, vielen Dank erstmal. Ich schiebe jetzt noch mal was ein vom Städtepartnerschaftsverein Nürnberg-San Carlos. Ja, also ich glaube, der Städtepartnerschaftsverein Nürnberg-San Carlos ist relativ bekannt hier bei unserem Publikum. Ihr kennt uns, wir sind schon seit ganz vielen Jahren tätig. Und wir haben natürlich auch das sehr beobachtet, wir diskutieren viel, wir haben das auch quasi schon länger bemerkt und uns versucht halt irgendwie durchzulavieren. Und gerade eben bei dem Vortrag habe ich mir noch gedacht, vielleicht sind wir doch die Insel der Glückseligen, weil noch funktioniert was. Offensichtlich sind auch nicht alle NGOs jetzt geschlossen worden, also bei uns. Ja, genau. Mach mal die nächste Seite gleich.
Ach ja, ich sehe es hier, ist ja PowerPoint. Ne? Ja, dann geht es einfacher. Ne?
Genau, und wir arbeiten eben hier mit einer Gruppe von Aktiven, sie sind so 20 Mann, unser Verein hat ca. 120 Leute Und ja, wie schon gesagt, die Moral sinkt ab und zu mal, wenn wieder ganz schlechte Nachrichten kommen, dann versuchen wir wieder doch irgendwie weiterzuarbeiten. Es ist manchmal ein Auf und Ab. Wir arbeiten mit verschiedenen Partnern zusammen, normalerweise einfach mit engagierten Bürgern, also keine Institutionen normalerweise. Ich sage jetzt mal normalerweise, es kommt dann später noch. Und Initiativen, also auch NGOs. Wir besitzen, machen wir bitte die nächste Seite noch. Unsere Aufgaben sind ja, dass wir Kontakte pflegen. Das funktioniert noch relativ gut, aber wir merken auch, dass das Schweigen im Lande natürlich da ist, dass also vieles nicht mehr ausgedrückt werden kann, dass vieles auf Umwegen natürlich an Informationen nur noch zu uns kommt und dass wir auch viele Informationen erhalten, wo immer wieder dabei steht, sagt es bitte nicht weiter, veröffentlicht nicht irgendwas, gibt es natürlich nicht vor allem wieder zurück nach Nicaragua und andere und solche Sachen. Also wir stecken da schon auch mittendrin in dem ganzen System. Moment mal, ich muss kurz spicken, eins zurück. Unser Auftrag ist natürlich auch hier, dass wir uns in Nürnberg mit also bekannt machen beziehungsweise halt hier die Situation schildern. Das tun wir zum Beispiel eben heute hier. Das tun wir natürlich auch bei anderen eigenen Veranstaltungen, die wir hier eben meistens im Kulturladen Nord machen. Wir sind auch beim Christkindlmarkt da Teilnehmende. Und auch da gibt es immer wieder Diskussionen am Stand. Wer was wissen will, kann uns jederzeit auch dazu ansprechen. Unsere Projekte, ja, ist das Kulturhaus in San Carlos, die Tertulia, die es seit, glaube ich, Anfang an gibt oder mehr oder weniger Anfang an. Das Kulturhaus gehört uns, also wir sind Besitzer des Kulturhauses und wir finanzieren den täglichen Betrieb im Kulturhaus. Also die ganze Jugendarbeit, die da gemacht werden kann, die ganzen Kurse, die stattfinden, die Vorträge und so weiter. Und dieses Kulturhaus durch eben die Finanzierung von uns muss jetzt eben finanziert werden. Das heißt, das Geld muss irgendwie nach Nicaragua und das hat jetzt nicht mehr funktioniert die letzten Jahre. Und seit neuestem haben wir jetzt einen Kooperationsvertrag mit dem Bürgermeisteramt geschlossen. Wir waren lange am Diskutieren. Wir haben ganz viel mit ihnen verhandeln müssen, um das jetzt unter Dach und Fach zu kriegen. Wir hoffen, es läuft noch weiter. Es läuft jetzt erst seit Mai so. Ist eben eine der Möglichkeiten gewesen, jetzt überhaupt den Kulturbetrieb in der Tertulia aufrechtzuerhalten, weil wir sonst kein Geld mehr transferieren können. Bei dem anderen Projekt, Arete Frauenhaus, Prävention Gewalt gegen Frauen in San Carlos, das auch schon sehr lange gibt, hat sich die Direktorin die Mühe gemacht und sich als ausländische Agentin registrieren lassen in Managua. Sie muss immer nach Managua fahren, muss angemeldet sein, welche Gelder sie bekommen soll. Sie kann dann die nur mit dem Antrag in Managua abholen und dann in der NGO verwenden und muss natürlich auch dieser Stelle in Managua wieder Rechenschaft geben. Also nicht nur uns als Geldgebern, sondern eben auch in Managua. Das ist äußerst umständlich. Es kostet sehr viel Geld. Wir müssen diesen Verkehr, also sowohl den Transport nach Managua natürlich bezahlen für die Frau, als auch, dass das Gebühren kostet. Es gehen sehr viel Gelder eben sozusagen an die Stellen, die wir eigentlich nicht wollten. Aber auch dieses Projekt, eine NGO, kann noch weiter funktionieren. Ständig ist bei uns in der Diskussion die Angst da, dass irgendwann mal die Nachricht kommt, irgendjemand steht vor der Haustür, die NGO, zum Beispiel Arete, eben kann nicht mehr weiterarbeiten. Das ist, ja, eben, wie schon gesagt, auch für die Motivation natürlich nicht zuträglich. Und wir tragen ja Verantwortung für die Menschen, die in den Projekten arbeiten, die da unterstützt werden sollen. Es wäre ja fatal, wenn geschlossen wird. Andererseits offensichtlich sind wir ja nicht die Einzigen. Kleine, minimale Einzelprojekte, also minimal meine ich jetzt finanziell minimale Einzelprojekte, können zurzeit überhaupt nicht mehr unterstützt werden, weil wir keine Möglichkeit mehr haben, Geld nach Nicaragua zu transferieren, außer auf diesen beiden Wegen, die ich gerade geschildert habe. Das heißt also, früher haben wir mal in der kleinen Vorschule irgendwas bezahlt. Wir haben verschiedene andere kleine Projekte gehabt. Das funktioniert nicht mehr, weil wir nicht über Geld verfügen können, drüben vor Ort. Ja, genau. Also von daher sind unser Spielraum auch stark eingeschränkt.
Das habe ich schon, ja, genau.
Das vorletzte Bild war jetzt zu kurz, Entschuldigung. Also wir sind ja beim Christkindlesmarkt auch aktiv. Die Kunsthandwerkssachen, die wir immer aus Nicaragua beziehen, ist natürlich dasselbe Problem, auch eigentlich ein Mini-Projekt. Wir zahlen die, kaufen die drüben ein, bringen sie hier, verkaufen es am Weihnachtsmarkt. Geht vielleicht manchmal eben noch über Privatinitiativen. Irgendjemand bringt im Koffer die Sachen mit und so weiter. Das versuchen wir gerade noch zu machen. Aber es wird auch immer alles schwieriger. Also insgesamt ist genau bei uns auch das zu spüren, was wir in dem Vortrag, in dem langen Vortrag gehört haben. Es ist halt alles bei uns etwas kleiner, etwas runtergebrochen auf einzelne Kontakte, auf einzelne Menschen, auf einzelne Organisationen, mit denen wir eben zusammengearbeitet haben. Und es bleibt dasselbe. Die Leute trauen sich nichts mehr zu erzählen. Es ist ein wirklich großes Schweigen überall. Und wenn wir Informationen bekommen, dann auch unter dem Siegel der Verschwiegenheit. So, ich denke, das genügt jetzt mal zu dem San Carlos-Thema.